Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde Albisriede. Und last but not least hätte ich natürlich den Michi Kotsch begrüßen, der einmal mehr den weiten Weg auf sich genommen hat, von Norddeutschland da oben, dass wir den Samstag können verbringen miteinander. Die eigene Stadt, wo er zum Teil manchmal wieder kennt, das besser als mir. Und jetzt, dass er heute da ist und heute für uns die Predigt vorbereitet hat, ich freue mich auf die Predigt, dass wir, ja, dass wir uns dürfen zurücklehnen und geniessen. Und ja, ich will noch beten zu dem Gottesdienst. Wir können sitzen bleiben da dazu. Ja, Vater im Himmel, ich will dir danken. Ich will dir danken für den heutigen Morgen. Danke für den Michi Kotsch, dass er da ist. Ja, dass du ihn so ausgerüstet hast mit so viel Wissbegierde, dass er alles kann speichern und nachher abrufen im richtigen Moment. Ich freue mich, Herr, dass er da ist und dass, ja, dass du ihm die Gabe geschenkt hast und wir alle können davon profitieren. Wir, die da heute im Gottesdienst sind und auch über viele Jahre alle die Bibelschüler in Brake, die ihn einfach können erleben und er ihnen so viel kann mitgeben auf ihr Glaubensleben. Danke dir für den heutigen Morgen, dass du unsere Herzen bereit machst, für das, was der Michi vorbereitet hat. Danke, dass du da bist, dass wir dich dürfen feiern heute Morgen. Amen.
Für diejenigen, die nicht so jeden Tag in der Bibel zu Hause sind, ist es manchmal schwierig, die einzelnen Ereignisse so historisch-chronologisch zueinander zu bekommen. Und deshalb möchte ich mal so einen kurzen Ausblick geben. Im Alten Testament beginnt das ja im ersten Buch Mose mit der Schöpfung Gottes. Wir wissen die Geschichte von Adam und Eva und ihren Kindern. Und dann kommt die Sache mit der Sintflut und dem Turmbau zu Babel. Und dann irgendwann viele Jahre später, da taucht dann der Abraham auf. Der Abraham, auf den sich heute sowohl die Juden als auch die Christen als auch die Muslime berufen. Abraham ist eine historische Person, lebte etwa 1900 vor Christus. Und seine direkten Nachkommen, die zogen dann von Kanaan, dem heutigen Israel, nach Ägypten sozusagen als Wirtschaftsflüchtlinge. So müssen wir das wahrscheinlich auch mit heutigen Worten sagen. Denn schlicht und einfach, es gab Hungersnot in Kanaan und sie zogen dann nach Ägypten. Gott hatte da schon alles vorbereitet und da blieben sie dann über ganz lange Zeit. Die Bibel berichtet uns wahrscheinlich 450 Jahre, also ziemlich lange. Viele wuchsen da auf, betrachten es als ihre Heimat, sprachen dann Ägyptisch und fühlten sich da auch ganz wohl, zumindest zu Anfang. Im Laufe der Zeit war es so, das sind die Fremden, das sind die Ausländer, mit denen haben wir nichts zu tun. Und so sind dann die frühen Israeliten, also das heißt die Nachkommen von Abraham, die sind immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Und ehe sie sich versehen haben, waren sie Sklaven in Ägypten, mussten dann die Pyramiden bauen, andere Häuser und so weiter, sich damit beteiligen. Und das Ganze lief dann eben einige Jahre lang, jetzt wissen wir nicht ganz genau, war es so 1400 vor Christus, 1300 vor Christus, können wir nicht ganz genau datieren, aber da taucht dann Mose auf. Mose, der uns allen bekannt ist, der Prinz von Ägypten, nicht, so wie es in einem modernen Film heißt. Er war ja dann ja auch Prinz, war adoptiert worden von der Tochter des Pharaos. Und er ist dann derjenige, den Gott berufen hat, das Volk Israel zu befreien. Aus dem Land Ägypten herauszuführen, durch die Wüste hindurch. Und wenige Monate später sind sie dann an der Grenze Israels und sie schicken Botschafter hinein und die kommen zurück und sagen, nee, also das ist alles gar nichts da. Uns ist versprochen ein tolles Land, aber die sind viel zu stark, die werden wir gar nicht besiegen können. Und weil sie Gott da gar nicht vertraut haben, dürfen sie dann noch mal 40 Jahre in der Wüste umherlaufen und da sich vorbereiten. Und dann im nächsten Anlauf klappt das Ganze auch. Sie gehen dann über den Jordan, erobern Jericho. Wer heute nach Jericho geht, der kann noch die verbrannten Mauerreste sehen, die von damals sind, die man ausgegraben hat. Und da wurde diese Stadt erobert und nach siedelt dann das Volk Israel in dem neuen verheißenen Land drin. Und im Gegensatz zu all den Völkern ringsherum, da haben sie eine besondere Staatsform, die es nie vorher gegeben hat, nie nachher gegeben hat, nämlich eine Staatsform, wie wir am Ende des Buches der Richter lesen, und jeder tat, was gut war in seinen Augen. Also das klang, für manche klingt das nach Anarchie, nicht? Also so, aber es hat scheinbar relativ gut geklappt, denn zu den meisten Zeiten, da haben die Leute auch dann das Richtige gedacht und es gewollt. Und wenn Gott sein Volk mal wieder richtig führen wollte, dann hat er einen Richter berufen. Also das heißt, irgendjemand, der besonders qualifiziert war und der das Volk geeint hat, wenn sie mal auseinanderzufallen drohten, der es zurück auf den richtigen Weg brachte, wenn sie mal nichts mehr von Gott wissen wollten. Und der letzte dieser Richter, das geht mehrere Jahrhunderte lang, der letzte dieser Richter, wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1000 vor Christus, also 1000 Jahre bevor Jesus Christus geboren ist, der letzte dieser Richter ist Samuel. Und von dem Samuel, da sind uns auch zwei Bücher im Alten Testament überliefert, die sein Verhalten und seine Aufgabe näher beschreiben. Und der Samuel bekommt dann relativ gegen Ende seines Lebens den Auftrag, jetzt einen König einzusetzen, denn die Israeliten wollen, wie alle anderen auch, ringsherum einen König haben. Gott erklärt sich einverstanden, nach einigem Zaudern, es geht erstmal hin und her, sie sollen überlegen, ob das denn nun wirklich so gut ist, und dann erwählt Gott den Saul. Und der macht seine Aufgabe auch ganz gut. Das war so ein großer, stämmiger Kerl. Die Bibel berichtet auch, ein Kopf größer als alle anderen. Und fromm war er auch, zumindest zu Anfang. Und dann mit der Zeit, naja, irgendwie verändert er sich in seiner Funktion als König und er nimmt die Sache mehr selbst in der Hand, er vertraut nicht mehr in allem auf Gott, er erfüllt die Aufgaben nicht alle, die Gott ihm gibt, er versucht sie ein bisschen zu verändern und schließlich verwirft Gott ihn. Und dann beruft Gott durch Samuel einen neuen König und das ist David. Und der David, der hat dann diese schwierige Situation, er ist berufen als König, aber er ist noch nicht König. Es vergehen Jahre hinweg, wo er darum kämpfen muss, wo er sich verstecken muss, weil der bestehende König Saul ihn verfolgt und nichts mehr von ihm wissen will. Und gerade aus dieser Zeit möchte ich eine Geschichte vorlesen, die finden wir im Alten Testament. Und zwar in dem ersten Buch Samuel. Und zwar 1. Buch Samuel, Kapitel 25. Ich lese jetzt das ganze Kapitel. Das ist auch einerseits eine durchaus spannende, unterhaltsame Geschichte, aber ich lese die ganze Geschichte, weil sonst da was herauszureißen, ja dann verstehen wir nicht, ja wieso kommt das denn so und was passiert vorher und was passiert hinterher. Also Ausgangssituation, Saul ist König, Gott hat durch den Samuel den David als neuen König eingesetzt, der darf aber noch nicht antreten, der Saul verfolgt ihn und David ist jetzt irgendwo im Süden Israels in der judäischen Wüste und versteckt sich da mit einigen seiner Anhänger. Und dann lesen wir im Kapitel 25, 1. Samuel 25, und Samuel starb, also dieser Richter in Israel, und Samuel starb und das ganze Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen. Er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen, gehet hin nach Karmel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt ihm, mögest du lange leben, Friede sei mit dir und Friede sei deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen und wir haben ihnen nicht zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frag deine Burschen deswegen, die werden es dir sagen und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal, dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herrn davonlaufen. Soll ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch und das ich für mich und meine Schere geschlachtet habe und es den Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder auf ihrem Weg um, und als sie heimkam, berichteten sie ihm alle diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern: Jeder gürte sein Schwert um, und jeder gürte sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um, und es zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach. 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach: Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nicht zuleide getan, und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren. Sondern sie sind wie eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und Nacht, die ganze Zeit, die wir bei ihnen waren und die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und siehe, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unheil über uns beschlossen, über unseren Herrn und über unser ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wasser und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Und sie sprach zu ihrem Burschen: Gehe vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Und sagt aber nichts dem Nabal davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinzog, siehe, da kam David und seine Männer herab, ihr entgegen. Und so begegneten sie ihnen. David aber hatte gesagt: Fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehörte, umsonst behütet, sodass nicht etwas Geringste verloren gegangen ist von all dem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids dazu, wenn ich von alledem, was er hat, bis zum Morgen auch nur einen übrig lasse, der an die Wand pisst. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr! Auf mir sei die Schuld, und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name schon sagt, nah ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen und Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn mitgebracht hat. Gib sie deinen Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil er die Kriege des Herrn führt und nichts Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach dem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel des Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handelt, nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel einsetzen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Und wenn er nun den Herrn, meinem Herrn, wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute daran gehindert hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand Recht zu schaffen. Denn so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. So nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Ziehe wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seinem Haus ein Mahl, wie das Mahl eines Königs. Und das Herz Nabals war guter Dinge und er war schwer betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Als es aber Tag geworden war und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Inneren und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug ihn der Herr, dass er starb. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Und als die Knechte David zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und die Knechte meines Herrn die Füße wasche. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten. Sie zogen den Boten Davids nach und wurde seine Frau. David aber hatte auch Achionam aus Jezreel zur Frau genommen. So wurden die beiden seine Frauen. Saul hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Falti, dem Sohn des Laish aus Galim, gegeben. Also soweit. Durchaus ja eine Geschichte mit einer gehörigen Portion Action da drin. Also da passiert ja einiges. Wobei ich sagen muss, immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, ärgert sie mich. Und zwar aus mehreren Gründen. Erster Grund dabei ist, und wahrscheinlich der wichtigste jetzt aus meiner Sicht, ist, die Männer in dieser Geschichte sind alle Loser. Ja, also die einzige Person in dieser Geschichte, die es wirklich gerafft hat und verstanden hat, worum es geht, ist die Frau, die Abigail. Und das muss ja wirklich eine beeindruckende Frau gewesen sein, wenn sie uns schon so vorgestellt wird, da sie steht und Abigail war und sie war von gesundem Verstand und schöner Gestalt. Ja, was kann man sich als Mensch denn mehr wünschen als Mann, nicht so? Klar, hast du da eine Frau, sieht schön aus und ist noch richtig klug und verständig und so, aber scheinbar genau das Gegenteil von Nabal. Nabal wird uns ja später sogar vorgestellt, da ist nicht, Nabal ist sein Name, Narr. Jetzt frage ich mich natürlich, welche Mutter hat ihren Sohn denn wo so genannt? Also falls ihr mal Kinder habt, nennt ihn nicht Narr. Also ich weiß nicht, ob sie das schon prophetisch vorhergesehen hat. Die Mutter hat gesagt, oh, der sieht schon so aus, das ist bestimmt ein Narr. Aber später hat er sich als solcher entpuppt. Da steht hartherzig, dumm, egoistisch, genusssüchtig. So scheinbar war der Nabal. Und aus irgendeinem Grund ist er auch noch reich gewesen. Was weiß ich, vielleicht reich geerbt, Glück gehabt, sonst irgendwas. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber die einzige Person in dieser Geschichte, die wirklich es drauf hat und auch noch Mut beweist und so, ist ja die Abigail. Erstmal, sie merkt, ach, hier lohnt sich gar nicht mal mit meinem Mann das zu diskutieren. Das sollte ja nicht generell so sein. Also hier nicht die Herausforderung an alle Frauen, lasst euer Mann rechts stehen oder links stehen und macht, was ihr wollt, so nicht. Aber sie kannte ihren Mann gut und wusste, dem ist wirklich nichts und jetzt ist Not dran. Ich muss sofort handeln. Ich kann nicht erst 14 Tage warten, bis er sich das überlegt hat. Und dann handelt sie, also hier eine durchaus weise Frau. Und sie hat Mut. Sie zieht hier 400 bewaffneten Männern entgegen, von denen sie ja hinterher nicht wusste, werden sie umbringen oder nicht. Denn so Straßenräuber gab es damals ja auch. Und sie wusste ja nicht genau, was am Ende rauskommt. Also auch Mut. Frömmigkeit nebenher scheint das auch zu sein. Denn alles, was sie dem David sagt, das ist ja durchdrungen von Frömmigkeit, Vertrauen auf Gott und Gottes Verheißungen und all sowas. Das war durchaus eine vorbildliche Frau. Aber die Männer, sowohl Nabal als auch David, schneiden in dieser Geschichte ja eher schlecht ab. Nun vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Wir lesen hier, dass die mit ihren Herden unterwegs gewesen waren in Karmel. Karmel ist hiermit nicht der Gebirgszug in Israel gemeint, den wir im Norden des Landes kennen. Im Norden des Landes Israel finden wir einen Gebirgszug, der von Ost nach Westen, West nach Ost, quer zum Mittelmeer läuft. Vom Mittelmeer, Haifa, an der Küste, läuft es dann bis zum Jordan. Der ist der bekannte Karmel. Karmel heißt zu Deutsch Weinberg Gottes. Es gab aber auch diesen Namen an anderen Orten. Und so gab es einen kleinen Ort im Süden Israels, in Judäa. Und das ist genau der hier gemeint ist. Hier ist also nicht im Norden, was ganz deutlich wird durch die Wüste Paran, die beschrieben wird und so weiter. Das spielt sich also alles im Süden ab. Etwa so 50, 60 Kilometer südwestlich von Jerusalem spielt sich diese ganze Szene ab. Das ist eher eine öde Wüstegegend. Man spricht auch von der judäischen Wüste. Und die Herden des Nabal waren mit ihren Dienern durch die judäische Wüste gezogen. Wüste dürfen wir uns aber in Israel nicht vorstellen wie die Sahara, also große Sanddünen, auf denen man dann daherzieht. Nein, das ist in Israel anders. Das ist eine Felsenwüste. Und in dieser Felsenwüste, wenn es im Frühjahr geregnet hat, ist es ab und zu auch grün. Und da ziehen die eben herum und weiden ihre Herden und dann kommen sie zurück und hier wurden dann eben geschlachtet, weil man kann das ganze Vieh durch den Sommer nicht versorgen. Da gibt es nicht genügend Grün, also schlachtet man und hat dann das Fell und die Leder und so weiter und dann ein paar Tiere behält man übrig, bis dann eben die nächste Regenzeit kommt und man die versorgen kann. Dieser Mann war relativ reich. Hier steht nicht, welches Aktienpaket er gehabt hat. Das würde heute wahrscheinlich in der Geschichte stehen. Sondern damals hieß Reichtum Schafe, manchmal Rinder, Ziegen. Also Tiere waren Reichtum. Das ist wahrscheinlich bei euch nicht so. Wenn ich mal fragen würde, wie viele Ziegen habt ihr zu Hause? Wie viele Kamele habt ihr zu Hause? Dann würdet ihr wahrscheinlich alle arm aussehen. Ne? Also ich vermute, da kommt nicht so viel zusammen. Heute misst man Reichtum anders. Aber damals war der Reichtum im Vieh gemessen. Und hier wird uns gesagt, das war schon eine ganze Menge. Das war viel mehr, als man für den persönlichen Bedarf brauchte. Und jetzt war sozusagen Erntezeit im übertragenen Sinne. Jetzt wurden die Schafe geschoren, jetzt wurde geschlachtet, jetzt wurde gefeiert. Da konnte man das einbringen. Eine Geschichte, wenn wir sie weiterlesen, was uns etwas seltsam vorkommt, oder mir zumindest, ist die erste Reaktion Davids. Also David schickt da seine Leute hin und dann sagt er, wir haben euch die ganze Zeit nichts getan. Jetzt möchte ich gerne etwas Geld haben. Also das klingt für mich ja etwas so nach Mafia, oder? Schutzgelderpressung. Also das ist so ähnlich, ich gehe irgendwie in die Kneipe und sage, ich habe eure Kneipe letzte Woche nicht zusammengeschlagen. Geld. Ja, so ähnlich klingt das ja, oder? Und da denken wir, hey David, was ist mit dir los? Auf welche Idee kommst du jetzt hier? Ja gut, du brauchst auch ein bisschen Geld, aber so geht das doch nicht. Allerdings, wenn ich die Geschichte weiterlese und ihr auch, dann bin ich getröstet und merke, nein, der David ist hier nicht kriminell geworden. Dann wir lesen etwas weiter, dann kommen die Knechte zu Wort und die sagen, naja, der hat uns nicht nur etwas getan, also nichts getan, sondern da steht, der war wie eine Mauer um uns herum. Aha, das ist jetzt was ganz anderes. Also der will nicht einfach hinterher erpressen oder sagt, ich habe euch nicht überfallen, sondern, und dann kommt ja David noch zu Wort und dann sagt er, ich habe umsonst das Vieh des Nabal beschützt und bewacht. Das war seine Leistung. Also das heißt jetzt, um dem etwas Gutes zu tun, hat er dessen Vieh bewacht. Jetzt können wir fragen, ja warum denn? Im Süden Israels, das war damals eine unsichere Gegend, da waren nämlich einmal die Philister unterwegs und dann waren die Moabiter unterwegs und die haben versucht, von den Herden der Juden zu rauben. Also das heißt, dann sind ein paar Truppen gekommen und man hatte ja nur wenige Hirten. Die Hirten waren meistens nicht bewaffnet. Die zogen dann also mit so ein paar tausend Stück Vieh durch die Gegend und dann kam da, was weiß ich, eine Horde von 50 bewaffneten Philistern und die kamen dann und hatten einfach das Vieh geraubt. Und das war relativ häufig passiert damals. Und deshalb ist der Nabal ja auch so froh. Dann kommt sein Vieh zurück und nichts ist gestohlen. Wow, das ist ja toll. Aber er achtet nicht darauf, woran es liegt. Es liegt nämlich daran, dass David umsonst, ohne dass er etwas gefordert hat, die beschützt hat. Und das ist das, was hier im Hintergrund steht. Und deshalb kommt David. Deshalb sagt er ja auch, der vergilt mir Gutes mit Bösem. Also ich habe ihm etwas Gutes getan. Ich habe sein Vieh beschützt, damit er noch reicher geworden ist. Und jetzt komme ich und bitte um etwas. Und er bittet nicht um immens etwas Großes. Wir sehen ja später, als die Abigail kommt, das hört sich jetzt natürlich groß an, da 100 Kuchen und da 200 Kuchen und so etwas. In Realität war das für so einen reichen Mann wie Nabal eine Nebensache. Ihr müsst davon ausgehen, solche Rosinenkuchen hatten entweder die Größe einer Faust etwa. Und jetzt überlegt mal, da steht dann von 200, ne, lesen wir da, von 200 Rosinenkuchen, das waren aber 600 Männer. Also hat jeder ein Drittel davon bekommen. Da merken wir, so ganz großzügig ist das nicht. Es ging nicht darum, dass er sich durchfüttern lassen wollte für Monate, sondern es ging mehr so wie ein kleiner Snack, so eine kleine Anerkennung, eine Dankbarkeit oder so etwas. Ne? Die gab es da. Also es ging mehr um diese Sachen. Und dazu war er moralisch in gewisser Weise eigentlich verpflichtet, so als Dankesgeschenk. Und nicht nur das. Im Alten Testament lesen wir in den 5 Büchern Mose, da steht ganz eindeutig drin, wenn einer an deine Haustür kommt und leidet Not, dann bist du verpflichtet, ihm etwas zu essen und zu trinken zu geben. Also das war nicht nur eine freiwillige Sache, sondern das war sozusagen die Sozialgesetzgebung im alten Israel. Der Nabal handelt hier also doppelt falsch. Er ist total undankbar, er belügt die Boten des David sogar. Wir lesen nämlich kurz vorher, dass David den Goliath besiegt, eben den Oberphilister. Und dann lesen wir, sein Name war in ganz Israel bekannt. Und wenn jetzt der Nabal als reicher Mann, der sogar noch in der Region wohnt, aus der David kommt, dann so tut und sagt, da kann ja jeder kommen, ich kenne David ja gar nicht. Dann merkt man, lieber Nabal, du schwindelst aber hier schlecht. Nee. Natürlich kannte er David. Jeder kannte David damals. Zumal er aus der Gegend kam und zumal er Nationalheld gewesen war. Er war zu dem Zeitpunkt ja immer wieder am Königshof. Das war eine bekannte Nummer in Israel. Der lügt. Und er lügt ja noch weiter. dann sagt er mal, ja, ich kann doch nicht mein Brot und Wasser mit dir teilen. Da haben wir ja einen vor Augen, der arme Typ, der sitzt da in seiner kleinen Hütte und hat nichts als Brot und Wasser. Und dann lesen wir ein bisschen weiter, sobald der David fest weg war, oh, jetzt machen wir Feier. Und da steht dann ja, er feierte wie ein König. Der hatte alles aufladen lassen und den besten Wein und so viel davon, dass er betrunken war. Lieber Nabal, es geht nicht nur um Brot und Wasser. Tu mal nicht so, du hast mehr, als du eigentlich zugeben willst. Du bist zu gierig, du willst nicht teilen. Das ist da sein Problem. Und genau deshalb regt sich David ja so auf. Ich habe eine Dienstleistung gegeben, der wäre noch verpflichtet nach dem mosaischen Gesetz, mich zu unterstützen, weil ich ihn da um Hilfe bitte und nichts habe. Und nichts von dem tut er. Er belügt mich sogar noch. Ich kenne dich gar nicht und ich habe sowieso nur ein bisschen Brot und Wasser und wir darben ja so sehr. Und dann schickt er sie wieder weg. Das macht den David wütend. Können wir ein Stück weit wahrscheinlich nachvollziehen. Und David ist eine emotionale Person. Das ist manchmal gut, manchmal ist es schlecht. Hier dient es eher zum Schlechten, wenn wir die weitere Geschichte durchlesen. Und dann kommt sie eben, und also die Abigail, und geht dem David entgegen. Dann sind da noch so ein paar kleine Details. Also eine Sache, das ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, wo mich das immer wieder wundert, das Alte Testament ist nicht nur einfach schön literarisch gefärbt, sondern manchmal neigt es zu einer direkt markigen Sprache. Nicht? Also, denn manche Bibelübersetzungen haben das nicht mehr so deutlich drin. Die schönen das ein bisschen, steht alles, was männlich ist. Aber im Original, im Hebräischen, steht genau das, was ich vorgelesen habe. Alles, was gegen die Wand pisst. Ja, und dann sogar zweimal. Und ich meine, in gewisser Weise stimmt das selbst bis heute noch. Vielleicht diejenigen, diejenigen, die jetzt als Frauen da sind, ihr könnt euch ja mal in ein Männerklo hineinschleichen, wenn dann keine Männer da sind. Dann wisst ihr, in Männerklos gibt es so Waschbecken an der Wand, in denen die Männer dann gegen die Wand da rein, nicht? Also sich da erleichtern. Und das machen Frauen ja normalerweise anders. Und dann merken wir, ja, genau, das ist die Beschreibung. Nicht? Er wollte jetzt einfach mal ein bisschen markiger sagen, die Männer, gegen die werde ich vorgehen, die Frauen können nichts dafür, aber die Männer, die hätten ja was unternehmen sollen und können, und die will ich töten. Das war natürlich auch nicht richtig, wird uns im Laufe der Geschichte ja klar. David schießt ja weit übers Ziel hinaus, und dann kommt eben diese Abigail da so ganz demütig daher, und sie wünscht dem David ja noch alles, und wir merken, sie kennt ihn. Sie sagt ja sofort, ja, ist ja klar, du wirst Fürst werden in Israel, du bist von Gott auserwählt, ist ihr vollkommen klar. Dann müssen wir sagen, hey, lieber Nabal, du wusstest das auch. Hier merken wir das wieder. Und dann kommen so ein paar Beschreibungen, wie dein Leben wird eingewickelt in das Bündel des Lebendigen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn das für ein Bündel? Nun, ihr müsst euch vorstellen, bis vor ungefähr 200 Jahren war es auch in der Schweiz so, dass die normale Bevölkerung hatte keine Schränke. Sondern wenn du irgendwas aufgehoben hast, dann war das meistens in der Schweiz in Truhen. Man hatte eine Truhe, die konnte man schnell transportieren, da kam die Wäsche rein, da kam das Geschirr rein, da kam alles rein. Schränke kamen für die meisten Menschen, die nicht so reich waren, erst wesentlich später. Also vor 200 Jahren war das sehr selten. In Israel war es ja noch seltener, weil viele Israeliten, die zogen ja umher. Und wenn man im Zelt unterwegs ist, sind Schränke unpraktikabel, aufbauen, abbauen. Also was hatte man? Man hatte die meisten Sachen in Säcken, in Tüchern, in Schläuchen, in sonst irgendwas, je nachdem, ob es flüssig oder fest war. Und hatte man etwas besonders Wertvolles, was zerbrechlich war, dann hat man das in ein Stoffbündel eingebunden. Darin war es geschützt. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt irgendwie so ein besonderes Parfumfläschchen, kann leicht zerbrechen, jetzt wollt ihr das aufheben. Dann nimmt man einen großen Stoffballen und dann wickelt man das ringsherum, dann kann das runterfallen, dem passiert nichts. Und genau das ist das Bild, was die Abigail hier aufgreift und sagt, so wünsche ich dir, soll es in deinem Leben sein, dass du von Gott eingewickelt wirst in solch ein Bündel und egal, was von außen passiert, hier kann nichts passieren. Da schütteln die Leute dich durch, da wollen sie dich kaputt machen und es geht nicht, weil das schützt dich überall, das isoliert überall. Das ist das Bild, was sie hier benutzt als Segenswunsch. Und im Gegensatz sagt sie, deine Feinde, die sollen wie aus der Schleuderpfanne geworfen werden. Und es gab tatsächlich so etwas, die war nicht zum Kochen gedacht, sondern das war so eine Art Waffe, das war so ähnlich wie halt eine Schleuder. Man konnte dann eine Verlängerung haben, so mit dem Arm, mit dem Stiel, und dann schleuderte man eine Sache ganz weit weg, und so soll es mit deinen Feinden ergehen. So wird uns das hier beschrieben. Nun, und das Ende der Geschichte ist, der Nabal ist betrunken, wir sehen, die Abigail spricht nicht mit ihm, ist übrigens eine ganz praktische Empfehlung. Habt ihr jemanden, der betrunken ist, mit dem könnt ihr alles reden, der erinnert sich am Morgen sowieso nicht mehr dran. Und das weiß sie, also sagt sie, taugt dir alles nichts, ich muss warten am Morgen, bis er wieder fit ist. Und dann sage ich dem das. Und hier plötzlich kommt ihm zum Bewusstsein, wie dumm er gewesen war. Das ist auch der Schreck, den ihm plötzlich überfällt. Plötzlich merkt er, wie haarscharf er an seinem Tod vorbeigegangen ist. Denn der David wäre gekommen in der Nacht, Nabal hätte sich nicht mal mehr wehren können, weil er betrunken war und wäre gleich ins Jenseits geschickt worden. Und das ist ihm plötzlich ganz stark zum Bewusstsein, hat er vorher scheinbar nicht so realisiert. Und dann kommt der Eingriff Gottes, wo Gott sagt, also Nabal, jetzt ist wirklich voll, 10 Tage später, er stirbt. Und am Ende, und das ist ja, wie können wir sagen, fast so eine Ironie in der Geschichte, der Nabal will alle Seraphen und bei sich behalten und am Ende verliert er alles, sogar sein Reichtum und seine Frau. Und die Frau wird gerade die Frau des Mannes, dem er nicht bereit ist, mal so ein paar Butterbrote zu geben. Und das ist ja auch so, wenn der Nabal das aus dem Jenseits sehen würde, er würde sich aber schön ärgern, ne? Wahrscheinlich. Und jetzt bekommt der David noch viel mehr, nämlich das Erbe der Abigail, die er ja heiratet. Also, wenn wir das jetzt versuchen, auf unsere gegenwärtige Situation anzuwenden, da gibt es einige Dinge in der Geschichte, die ich nicht so unmittelbar anwenden will. Beispielsweise die Frauengeschichten des David. Also, wir wissen, der David hatte mit Frauen so eine Sache. Also, das ging ja später immer noch mal weiter mit Ehebruch und allem Möglichen. Und hier lesen wir auch, och, der hat jetzt nicht nur die Abigail, sondern nebenher heiratet er gerade noch eine andere Frau. Und dann hatte er noch eine frühere Frau und das war ja die Tochter des Königs Saul und der hatte sie weggenommen und wieder mit einem anderen verheiratet. Also im Alten Testament lief das so ein bisschen durcheinander und der David, der war durchaus großzügig, was Frauen anging. Also wir lesen im Verlauf dann der Geschichte, er hatte noch zahlreiche Frauen. Und sein Sohn, der Salomo, der hinterher König geworden ist, der hat es noch großzügiger betrieben. Wenn ihr da in der Bibel liest, 1000 Frauen. Also der hat die wahrscheinlich gar nicht mehr alle gekannt. Ne? Also und wenn ich mir... Ja, ich meine, wenn ihr euch das mal vorstellt, ne, bist du auch meine Frau? Da hatte ich dich auch mal geheiratet oder so? Ne? Und, ja, also, und da merken wir, also das sollten wir uns nicht zum Vorbild nehmen. Das ist nicht zum Vorbild. Jesus sagt im Neuen Testament auch, das hat Gott nur zugelassen, um eurer Herzenshärtigkeit willen. Eigentlich war das Programm Gottes ein Mann und eine Frau und treu bis zum Lebensende. Deshalb hat er ja auch bei der Schöpfung nur eine Frau und einen Mann. Hätte er ja auch machen können, einen Mann und 10 Frauen. Ich hätte gesagt, also hier, die gehören dir alle, nicht? Adam, nimm sie dir. Nein, sondern ein Mann und eine Frau. Das war das Programm Gottes und ist es bis heute auch. Aber hier hat Gott eben eine Zeit lang das zugelassen. Wenn wir jetzt die Geschichte lesen, stellt sich natürlich die Frage, was nehmen wir denn in unseren Alltag von der Geschichte mit? Also wir können sagen, ist ja unterhaltend, war doch mal spannend. Also das ist doch eine originelle Geschichte. Aber die Bibel will uns ja nicht nur über historische Ereignisse informieren, sie will uns auch nicht nur unterhalten, sondern sie will uns herausfordern. Und sie fordert uns, glaube ich, heraus, indem uns bestimmte Typen von Menschen vorgestellt werden, wo wir merken, so ähnlich reagieren wir auch. Oder wir sind in der Gefahr, ähnliche Fehler zu machen, wie diese Menschen das in der Geschichte gemacht haben. Und insofern möchte ich das hier auf 3 Punkte begrenzen. Und zwar, die ergeben sich ja auch fast schon aus dem, was ich gesagt habe. Mein erster Punkt ist, mach es nicht wie Nabal. Das ist ja auch klar. Was hat er hier nämlich gemacht? Was hat er falsch gemacht? Ich glaube, er hat einen Fehler gemacht, in dessen Gefahr wir heute ganz genauso stehen. Und zwar, der Hauptfehler, den ich jetzt hier drin sehen würde, ist, er hat versucht, sich an Sachen festzuhalten, die er auf Dauer sowieso nicht festhalten kann. Nämlich, das ist bei ihm jetzt sein Reichtum. Er sieht sein Reichtum und den will er so klammern, er will das mit niemandem teilen. Er will sich ein Fest feiern lassen wie ein König im Überfluss. Aber er ist nicht bereit, dem, der Not leidet, ein bisschen unter die Arme zu greifen und zu helfen, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben war. Es war nicht mal freiwillig, es wird nicht mal seine Güte. Er hätte nur das Gesetz erfüllt, hätte er da das gemacht. Und ich glaube, wir sind manchmal auch als Menschen in der Gefahr, das zu tun. Das gilt für denjenigen, der gar kein Christ ist, der vielleicht etwas religiös interessiert ist, weil er meint, wenn ich jetzt richtig Christ wäre, dann verliere ich ja vieles. Plötzlich bin ich nicht mehr Herr über meine eigene Zeit oder möglicherweise verbietet mir Gott, dieses oder jenes zu machen. Ich müsste mein Leben aufräumen. Ich verliere ja etwas, wenn ich zu Gott komme. Und diese Vorstellung ist ganz weit verbreitet. Gott nimmt mir etwas weg und deshalb will ich mit ihm nur nicht zu nahe kommen. Also so ein bisschen sympathisieren schon, mal ein bisschen hören für die frommen Gefühle und sich so aufbauen lassen, ist in Ordnung, aber bloß nicht zu ernst, weil ich Angst habe, etwas zu verlieren in meinem Leben. Ich bin nicht mehr Herr in meinem Leben. Meine Zeit kann ich nicht mehr frei gestalten, mein Geld kann ich nicht mehr frei ausgeben, meinen Lebensplan kann ich nicht mehr frei führen, wie ich das will. Und zum Teil stimmt das. Hätte der Nabal hier was gegeben, hätte er weniger gehabt. Nur diese Geschichte ist ja insofern so schön, sie lässt uns ganz schnell plötzlich aufs Ende blicken, wo wir merken, hey, am Ende, Nabal, du wärst doch viel besser dran gewesen, hättest du hier das getan, was Gott von dir erwartet und du hättest gegeben. Er hätte seine Frau behalten, er hätte sein Reichtum behalten, er hätte genauso weiter feiern können und er hätte sogar noch einen neuen Freund gewonnen, den David. Das wäre ja eigentlich alles perfekt gewesen, genau das macht er nicht. Und ich glaube, so ist manchmal in unserem Leben auch, dass wir auf einen kurzzeitigen Verlust schauen und uns an Sachen festklammern, die wir auf Dauer sowieso nicht behalten können und deshalb den eigentlichen Segen, den Gott uns geben will, nicht erkennen und nicht erfahren. Und ich glaube, das ist das, was uns die Geschichte hier herausfordernd sagen will, auch für unser Leben. Und das gilt ja nicht nur für denjenigen, der auf der Suche nach Gott ist, der noch nicht Christ geworden ist und deshalb zurückhält, weil er denkt, ich muss auf irgendwas verzichten, ich muss irgendwas abgeben, Gott erwartet so viel von mir. Sondern das gilt ganz genauso für denjenigen, der Christ ist, denn da ist man ja nicht davor gefeit, dann kann es ganz genauso sein, dass du als Christ ja sagst, also okay, gerettet werden will ich und Gott segnen soll er auch in meinem Leben, aber sonst möchte ich eigentlich die Regie behalten und überhaupt, ich möchte auch alles, was er mir so geschenkt hat, gerne für mich behalten. Das kann zum Beispiel die Zeit sein. Eine der sehr knappen Ressourcen in unseren westlichen Industriegesellschaften ist die Zeit. Also meine Frau Vivian, einige von euch kennen sie ja, die hat jetzt in dem letzten Jahr angefangen, sich stark um ältere Menschen zu kümmern. Es gibt dann so einen Verein, der ist da gegründet und unter anderem besucht sie regelmäßig eine 96-jährige Frau. Und bei dieser 96-jährigen Frau ist es so, dass diese Frau hat 4 Kinder. Eines der Kinder, ihr Sohn, lebt sogar direkt neben ihrer Wohnung im Haus, aber sie hat mit keinem dieser Kinder zu tun. Alles zerstritten. Sie lebt da jetzt in diesem Haus, müsst ihr euch vorstellen. Die einzigen Personen, die sie in der Woche sieht, ist jeden Tag 5 Minuten die Person von Essen auf Rädern und meine Frau. Sonst nichts. Zeit ist eine knappe Ressource. Und wir können mit unserer Zeit sinnvoll umgehen. Wir können sie für andere Menschen investieren. Natürlich geben wir dann etwas von unserer Zeit weg. Wir haben sie nicht mehr nur für uns, nicht mehr nur für das, was uns Spaß macht. Aber das ist etwas, wo ganz, ganz viele, auch in Zürich, garantiert, sind viele einsame Menschen. Vielleicht laufen die sogar noch durch die Stadt, aber das ist so, als ob sie durchs freie Feld laufen würden. Weil wenn ihr durch Zürich lauft, dann merkt ihr, der eine interessiert sich nicht für den anderen. Man geht aneinander da vorbei. Manchmal ist das vielleicht sogar hier noch stärker in der Großstadt als auf dem Dorf. Auf dem Dorf kannst du die Leute ja nicht ausweichen. Wenn dir einer entgegenkommt, jetzt zu tun, als ob der nicht da wäre, ist ja schlecht. Aber wenn du so in der Großstadt bist, ich bin gestern auch durch die Straßen gelaufen, habe unter anderem mit ein paar Salafisten gesprochen, die da Korane verteilt haben und so. Und dann war da auch noch ein Stand mit den Zeugen Jehovas, nicht? Die haben dann ihre Schriften verteilt. Aber die meisten Menschen aneinander vorbei. Nur jeder sein eigenes Leben. Und Zeit ist eine Ressource und Gott möchte gerne, dass wir sie in seinem Sinne einsetzen. Und manchmal denken wir, wir verlieren etwas dadurch, wenn wir das tun. Genauso ist es mit unseren materiellen Gütern. Wir alle haben mehr oder weniger materielle Güter und wir dürfen sie ja für uns benutzen. Gott hat ja gar nichts dagegen, dass der Nabal hier feiert. Aber hier sagt er jetzt, ich möchte auch, dass du den David versorgst. Der David ist mein Mann, der wird König, der soll auch was zu essen bekommen. Und Nabal tut es nicht. Und so kann es auch sein mit den materiellen Gütern, die Gott uns anvertraut hat. Wir sollen sie nicht verschwenden und verprassen, gar nicht. Wir haben ja Verantwortung dafür. Aber diese Verantwortung ist nicht nur für unser Fest und unsere Feier, sondern die Verantwortung ist auch für die Bedürfnisse der Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, wo wir vielleicht helfen können. Genauso ähnlich ist mit unseren Talenten, die Gott uns gegeben hat, unsere Fähigkeiten, die wir haben. Wir können sie für die Sache Gottes einsetzen, zumindest teilweise. Oder wir können sagen, ja, hey, damit verdiene ich ja nichts. Jetzt mache ich vielleicht in der Gemeinde die Internetseite und ja, wenn ich das in der Firma tun würde, dann würde ich hier gleich 2000 Euro oder Franken bekommen und hier bekomme ich gar nichts. Nee, das mache ich nicht. Könnte sein. Oder irgendeine andere Begabung, die ihr habt. Und hier gilt es genauso. Halte nicht an den Dingen unbedingt krampfhaft fest, die du auf Dauer sowieso nicht behalten kannst, die ein Geschenk Gottes sind und von denen Gott will, dass du sie sinnvoll investierst und einsetzt. Das tut der Nabal nicht. Er hält sich an Dingen fest, die schon ein paar Tage später ihm gar nicht mehr gehören. Sein Leben ist zu Ende, alles ist vorbei und Gott ordnet die Sachen neu. Und wir können jetzt noch lernen, wo wir vielleicht noch viele Jahre Leben vor uns haben, richtig damit umzugehen. Deshalb tu es nicht wie Nabal. Sondern achte immer wieder darauf, frag danach Gott, was soll ich mit meiner Zeit tun, was soll ich mit meinen materiellen Gütern tun, was soll ich mit meinen Begabungen tun, wo kann ich sie einsetzen. Und wenn du danach fragst, wird Gott dir das deutlich machen, dir wird das plötzlich klar. Und du wirst hinterher noch Freude haben damit, dass du diese Sachen investieren und teilen kannst. Denn meistens ist es so, wenn wir geben, werden wir nicht unglücklicher, wenn wir Zeit investieren oder so etwas, dann merken wir, das kommt zurück, wir sind selbst bereichert durch das, was wir tun. Also mach es nicht wie Nabal. Mach es nicht wie David. Was macht David hier nämlich falsch? Er lässt sich von seinen Emotionen mitreißen. Manche Leute meinen, echt sein bedeutet, immer das zu tun, was dein Bauch dir gerade sagt. Und da glaube ich, das stimmt nicht. Unser Bauch belügt uns nämlich häufig. Was weiß ich, da bist du draußen auf der Straße und jemand hat dir die Vorfahrt genommen und die erste Reaktion, wenn du ein normaler Mensch bist, ist, du ärgerst dich. Manche fangen dann sogar an zu fluchen, je nach Temperament oder so. Oder da ist einer in der Firma, der mobbt dich, dann mobbst du zurück. Und zwar möglichst doppelt so viel, damit er sich das gut merkt. Oder da ist einer, solche Sachen. Das ist ja ganz, das ist das Normale, das ist unser Bauchgefühl. Wir sind als Menschen so. Wir fühlen uns auf die Zehen getreten und dann Ah, wollen wir gegen reagieren. Und das tut der David auch, mit seinen Mitteln. Der war halt ein Kämpfer. Schwert raus, jeder nehme sein Schwert und ich nehme auch mein Schwert und wir werden, ne? Und dann zieht er da los. Und dann muss Gott ihn bremsen. Und hinterher ist er ja sogar der Abigail dankbar. Da sagt er, danke, dass du mich vor diesem schweren Fehler bewahrt hast, dass ich mir versucht hätte, mit eigener Hand Recht zu schaffen. Das ist ja ein interessanter Gedanke. Wir würden ja als normale Menschen davon ausgehen, ja klar muss ich mir mit eigener Hand Recht schaffen. Wenn es ein anderer nicht tut, muss ich mich dafür einsetzen. Wer sorgt denn für mein Wohl, außer ich selbst? Ja, ich muss kämpfen, ich muss mich durchsetzen. Das ist das Motto der modernen Gesellschaft. Bis in die Ehe hinein. Dein Ehepartner ist nicht dein Freund oder deine Freundin, sondern ist dein Gegner. Du musst kämpfen, nicht? Um die Ressourcen des Geldes, um die Wohnung, um die Zeit musst du kämpfen, dass deine Rechte nicht zu kurz kommen. Das ist das, was man uns sagt. Und hier gibt Gott uns genau eine gegenteilige Empfehlung. Er sagt, er versuche nicht immer nur dein eigenes Recht durchzusetzen, auch wenn du meinst, du bist ungerecht behandelt wie der David, wenn es in dir rumort, sondern manchmal ist gerade die Reaktion Jesu, wir finden das ja auch im Neuen Testament, was sagt Jesus und hatte selbst praktiziert, vergelte das Böse nicht mit noch mehr Bösem, sondern mit Gutem. Und das ist ja eigentlich menschlich vollkommen absurd. Menschlich gesehen funktioniert das ja nicht. Menschlich gesehen sagst du dann, ja, dann bin ich ja der Loser, dann trampeln ja alle auf mir herum. Ja, und genau so war es ja bei Jesus. Jesus, der Herr der Welt, der Herrscher über das Universum, der alles hätte machen können, den man schwerstens verspottet, was tut er? Vater, rechne ihn diese Sünde nicht zu. Da verspotten die ihn, da nageln sie ihn ans Kreuz, da spucken sie ihn an und er hätte nur einmal mit den Finger schnipsen müssen und die wären tot umgefallen. Und er sagt, bitte vergib du ihn, rechne ihn diese Schuld nicht an. Das ist der biblische Weg. Der biblische Weg ist manchmal, dass die Liebe siegt und nicht die Gewalt und das eigene Durchsetzen. Dass es manchmal tatsächlich auch darum geht, einen eigenen Nachteil in Kauf zu nehmen, wenn es um die Sache Gottes geht. Das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern manchmal erreichst du dadurch, ihr merkt, ihr könnt das probieren, wenn ihr es nicht glaubt. Versucht in der Firma, seid ihr einer mobbt, ihr mobbt zurück. Was ist das Ergebnis am Ende? Am Ende, es wird immer mehr, es wird immer mehr, es wird immer mehr und dann explodiert das Ganze. Wirklich geholfen ist am Ende meistens keine. So funktioniert das ja auch mit allen Kriegen, die es in Europa in der Vergangenheit gegeben hat. Die Deutschen haben gesagt, diese bösen Franzosen haben uns provoziert. Und die Franzosen haben gesagt, diese bösen Deutschen haben uns provoziert. Und da gab es über Jahrhunderte deutsch-französische Erbfeindschaft, nannte man das. Da bin ich ja froh, dass ich an meinen Teil dazu beigetragen habe, dass es jetzt deutsch-französische Freundschaft gibt. Ja, weil ich habe eine Französin geheiratet und sie einen Deutschen und so. Und das heißt, wir haben jetzt dazu beigetragen, dass wir friedlich miteinander umgehen und so. Und das ist natürlich viel, viel besser. Und wir merken, seitdem man auch mal runterschluckt und seitdem man auch mal merkt, nee, das sind nicht nur die Bösen, ist es in Europa viel friedlicher geworden. Und ich glaube, das ist ein biblisches Geheimnis. Ja, manchmal sehen wir wie die Dummen aus. Oder bei dem Paulus. Da habe ich gerade noch letzte Woche gelesen, Paulus in Lystra. Und dann ist er in Lystra und predigt, erste Missionsreise. Und dann erstmal verehren sie ihn wie Götter. Da sagen sie, oh, du bist ja bestimmt ja der Zeus. Und dann merken sie, das ist der Zeus nicht. Und was machen sie? Dann kommt der Hass. Steine raus, wir steinigen, der muss sterben. Also von hochheben bis kaputt machen. Und dann lesen sie, sie haben gemeint, er sei schon tot. Und dann liegt er da am Straßenrand. Und ich jetzt an Paulus Stelle hatte gesagt, also Gott, ich habe jetzt meinen Teil erledigt, wenn die wirklich nicht wollen, ich gehe nach Haus. Ich glaube, er hätte recht dazu gehabt. Und was macht Paulus? Der steht auf und er geht in die Stadt zurück. Und er predigt weiter. Und wir sehen, es entsteht eine Gemeinde. Und das Interessante, wenn wir den Überblick der Apostelgeschichte haben, ist, in Lystra kommen zwei Frauen zum Glauben. Und der Sohn der einen Frau ist Timotheus. Wir lesen das im 2. Timotheusbrief. Und dann, der Timotheus ist ja der engste Mitarbeiter von Paulus in der Zukunft. Das heißt, Paulus geht zurück, er predigt, diese Frauen kommen zum Glauben, in der Folge kommt Timotheus zum Glauben und hier sieht Gott schon, das ist die Zukunft, das wird mal dein Nachfolger. Und das war der Timotheus ja gewesen. Paulus sagt ja, es gibt keinen, der so meines Herzens ist wie du, mein Sohn Timotheus. Wäre er nach Hause gegangen, hätte es diese ganze Geschichte nicht gegeben. Und hier merken wir, was erst wie eine Niederlage aussieht und wo der Paulus nicht zurückkommt und sie verklagt oder auch schlägt oder sonst was, da Gott gibt hinterher etwas Gutes da heraus. Ich kann euch das ja nicht versprechen, ich bin ja nicht Gott, aber ich glaube, das ist etwas, was in der Geschichte drinsteht. Die hier auch, der David schluckt runter und er sagt, ich bin zu Unrecht behandelt worden, ungesetzlich behandelt worden. Er schluckt es runter und am Ende sagt er noch, und danke Gott, ja gut, jetzt hast du mir Recht geschafft und ich habe es nicht mit eigenen Händen getan. Und manchmal ist es, glaube ich, so, dass wir das Böse versuchen sollen, mit Gutem zu überwinden und dass wir darauf vertrauen sollen, Gott hat viel mehr Möglichkeit und Macht in der Hand, als wir es haben. Und manchmal führt er es so im Nachhinein, dass wir sehen, es ist noch viel besser, als hätten wir selbst uns durchgesetzt und durchgebissen. Also mach es nicht wie David, hör nicht nur auf dein Bauchgefühl. Wenn das sagt Aggression, dann Aggression. Wenn das sagt, der andere ist lieb und nett, dann sei auch mal skeptisch. Das kann auch manchmal daneben gehen. Manchmal gibt es Leute, die außen lieb und nett wirken und es dann gar nicht sind. Und schaff dir nicht immer Recht mit eigener Hand, sondern vertrau darauf, dass Gott da noch drüber steht. Und manchmal erreichen wir mehr mit dem, dass wir auch mal nicht mit demselben Mitteln zurückschießen, sondern dass wir dann freundlich darauf reagieren. Und am Ende steht dann natürlich, mach es wie Abigail. Also mach es nicht wie Nabal, halt nicht an den Dingen fest, die du sowieso mal verlieren wirst, sondern setz sie für die Sache Gottes ein. Mach es nicht wie David, lass dich von deinen Gefühlen mitreißen und versuch dir immer, ich habe Recht und ich bin ungerecht behandelt, ich kämpfe darum, sondern komm auch mal ein bisschen runter, sowohl was die Ehe angeht, als auch was die Gemeinde angeht, als auch was den Arbeitsplatz angeht. Denn das ist so eine Kinderkrankheit, die haben wir alle. Schon kleine Kinder denken immer, also bei uns zu Hause, alle Kinder müssen mitarbeiten. Aber das, was ich euch versprechen kann, ist, sie beschweren sich immer, weil sie meinen, sie tun zu viel. Ne? Also habe ich noch nie erlebt, dass sie sagen, Papa, ich habe zu wenig, der andere hat zu viel gemacht. Habe ich noch nie erlebt. Sondern immer kommt, ich muss immer arbeiten, immer muss ich anfassen, nie der andere. Und da wird ganz genau aufgerechnet. Bei manchen Sachen habe ich nur gedacht, das kann es ja nicht geben. Also wir heizen zu Hause mit Holz, da muss Holz gestapelt werden. Kam mir jetzt gerade vor kurzem. Und dann waren die Kinder dabei, die haben die einzelnen Holzstücke gezählt, die sie gestapelt haben. Um dann ja Gerechtigkeit zu haben. Wo ich mir gedacht habe, hey Kinder, ihr verbraucht viel mehr Kraft und Energie zum Zählen, als dass ihr jetzt einfach sagt, zack, fertig, dann haben wir Schluss. Aber so sind wir als Menschen, als Erwachsene manchmal auch. Ich bin ungerecht behandelt und da bin ich nicht genug. Und dann versuchen wir zu kämpfen und erreichen dabei wenig Positives. Also, dann mach es wie Abigail. Wenn du siehst, etwas ist dran von Gott, dann tu es einfach. Und sie sei dran, das ist von Gott, hinzugehen, zum David zu kommen und ihm das zu sagen. Und sie tut es. Das fordert manchmal Mut, weil es vielleicht nicht populär ist. Es fordert manchmal auch Mut, weil nicht alle anderen mitgehen und merken, dass es dran ist. Hätte sie lange mit dem Nabal rumgestritten, hätte das nichts gebracht. Dann wären sie umgekommen. Sondern sie handelt daran, weil sie erkennt, es ist gut. Wir sind manchmal dabei, dass wir Sachen gerne auf die lange Bank schieben. Sie hätte ja auch sagen können, ist doch nicht meine Sache, der Nabal hat entschieden. Und am Ende wäre sie sogar gut rausgekommen, denn der wollte ja nur alle Männer umbringen. Nicht? Dann hätte sie auch sagen können, da bin ich endlich meinen Narren als Mann los. Nicht? Also... Aber nein, das tut sie nicht, sondern sie übernimmt die Verantwortung, weil sie von Gott aus merkt, das ist dran. Und sie tut es dann auch und Gott segnet das Ganze. Also hier haben wir eine fromme Frau, wie da steht, klug und hübsch und die das genauso auch einsetzt. Und deshalb sage ich, mach es wie Abigail. Wenn du erkennst, etwas von Gott ist dran, dann tu es. Versuch nicht endlos nur zu überlegen, die anderen tun es aber nicht oder es ist riesige Diskussion oder so, sondern wenn du etwas Gutes weißt zu tun, dann tu es, so wie Abigail. Und sei auch ruhig mal demütig. Sie handelt ja eigentlich für einen Fehler ihres Mannes, nicht mal für ihren eigenen. Nicht? Manchmal können wir sagen, geht mich doch nichts an. Aber nein, sie sieht den Fehler des Mannes und sie weiß, der hat Auswirkungen und sie greift ein und tut, was sie tun kann. Auch wenn es sie etwas kostet, materiell und zeitmäßig. Auch wenn sie ihren Stolz runterschlucken muss. Sie entschuldigt sich bei David, obwohl sie gar nichts Falsches getan hat. Da merkt man, das braucht ja auch den Stolz, erstmal runterzukommen. Aber sie weiß, das ist der richtige Weg, das ist jetzt dran und dann tut sie das. Und deshalb mach es wie Abigail. Mach es nicht wie Nabal, halt nicht an allen Dingen fest, die Gott dir gegeben und geschenkt hat, sondern setze sie für die Sache Gottes ein. Mach es nicht wie David, dass du für dein eigenes Recht nur kämpfst und meinst, das steht dir alles zu und überlegst darüber ständig und da holst auf dein Bauchgefühl. Mach es wie Abigail, wenn du weißt, was von Gott dran ist und du liest es in der Bibel und der Heilige Geist macht es in dir deutlich, dann tu es. Auch wenn es für dich erstmal wie ein Verlust aussieht, Gott wird es segnen, das hat er in der Bibel immer wieder getan und das tut er in der Gegenwart auch noch. An der Stelle möchte ich gerne mit euch beten, um Gott darum zu bitten, dass er uns Weisheit und Kraft gibt, das, was er von uns möchte, dann auch umzusetzen. Ich bete. Vater im Himmel, vielen Dank für die Beispiele des Alten und Neuen Testaments. Mich sprechen sie immer wieder ganz besonders an, weil ich mich in diese Person ein Stück weit hineinversetzen kann, weil sie mir so lebendig und vielfältig erscheinen. Und manchmal merke ich ja, die haben so reagiert, wie ich auch in der Tendenz reagieren würde. Und ich danke dir für diese Geschichte, wo der David zwar nicht gut abschneidet, aber wo du uns bis heute sagst, wo wir in der Gefahr sind, Dinge falsch zu machen. Hilf du uns, daraus zu lernen, was für unser Leben und unsere Beziehung zu dir wichtig ist. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die heute Morgen da sind, die noch nicht dir nachfolgen, sondern sich nur für dich interessieren, dass du in ihr Herz hinein sprichst und dass sie merken, wenn sie mit dir leben, ja, dann werden sie Sachen verlieren, aber das, was sie gewinnen, ist viel, viel wichtiger und mehr. Und ich möchte dich bitten, für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die in der Gefahr sind, an den Dingen, die du ihnen geschenkt hast, festzuhalten, zu klammern, statt sie einzusetzen für deine Sache, dass du ihnen innerlich Freiheit gibst, Offenheit gibst, dass du ihnen zeigst, wo sie diese Sachen einsetzen können, damit dein Reich weiterkommt, damit du verherrlicht wirst, damit anderen Menschen geholfen wird. Bewahre du uns auch vor dem Fehler des David, dass wir nur auf unser Bauchgefühl hören oder um meinen, wir müssen um unsere Sachen kämpfen und dabei selbst manchmal Unrecht anrichten. Bewahre du uns davor, dass wir letztendlich dich verunehren oder zur Verhärtung beitragen, sondern hilf du uns manchmal den Mut zu haben, das Böse mit Gutem zu vergelten. Und hilf du uns dann auch mehr zu sein wie die Abigail, wenn du uns Dinge zeigst im Leben, die dran sind, sie nicht nur aufzuschieben, nicht nur wegzuerklären, sondern sie zu tun. Du kannst das machen und du willst unser Leben verändern und auch das Leben der Menschen, mit denen wir zu tun haben. Danke dafür. Amen.
Nichts bewegt mein Herz so wie du. Die Geschichte hat bewegt, weil sie uns Einblick vermittelt, wie wir weise leben. Ich würde noch interessieren, wer kennt oder hat die Geschichte schon gelesen und kennt? Ein rechter Teil von uns. Wer von uns hat sich gefragt, als er die Geschichte gelesen hat, was in aller Welt mache ich mit dem? Wieso ist das in der Bibel? Ich auch. Michael war ein Genuss. Drei Sachen. Mach es nicht wie der Nadal. Mach es nicht wie der David. Mach es wie der Abigail. Das kann man sich merken. Ich will das nie vergessen, Michael. Du bist im Ruf einmal mehr gerecht worden. Hey Jesus, wir wollen dir herzlich danken für einen Mann Gottes von besonderem Kaliber. Ich will dir danken für die vielen Jahre, die uns freundschaftlich verbindet. Was gemeint an Albis Reden ihm verdankt. Für die vielen Türen, die du ihm aufgemacht hast. Für den hohen Preis, nicht zuletzt auch gesundheitlich, und er für den Dienst zahlt, den die Vivian gezahlt hat. Wir danken dir herzlich, dass gerade jetzt auch in seiner Familie Aufbruch geschieht, wie seine eigenen Kinder sich entwickeln. Wir freuen uns über dem. Wir würden dich bitten für seinen Dienst an der Bibelschule, Generationen von Schülern, die er prägt. Ich will dir herzlich danken für das, was er mir persönlich bedeutet. Nicht zuletzt die seelsorgerlichen Gespräche. Nicht zuletzt die Beratungen. Auch diverse andere in der Gemeinde. Wir danken dir herzlich dafür und bitten dich um einen speziellen Segen. Um besondere Fürsorge. Herzlich bitte. Wir flehen deinen Segen über ihn und über die Vivian. Bewahr du ihn da, wo er unterwegs ist. Du weißt um seine Augenprobleme. Das wird zusehends schwierig. Vielleicht braucht er jemanden, der ihn fährt in Zukunft, dass er da Türen aufgeht. Sorg du für seine Finanzen. Du weißt, was für ein bescheidener Mensch das er ist. Er wird nie für sich fragen. So leg du das denen von uns ans Herz, was vielleicht könnt. So danken wir für die Geschichte, die wir gehört haben, dass sie eine bleibende Spur hinterlässt. Dass das Vorbild könnte sein, die Art und Weise, wie Abigail sich verhalten hat. Da, wo du führst, wollen wir antworten. Alle von uns. Wir danken dir für die Wegweisung, für den Trost und für die Kraft, die die Geschichte vermittelt für unseren Alltag. In deinem Namen erbitten wir das und danken dir von Herzen. Amen. Danke, dass du gekommen bist, Michael. Wir haben über oben jetzt noch die Gelegenheit, ein bisschen zusammenzusitzen. Er hat 7 Stunden zum Rettungsfahren. Am 1, Michael. Ich schaue auf die Uhr. Am 1 bist du zum Haus aus. Weil er diskutiert so gern. Er redet so gern. Und dann muss man einen buchstäblich auf den Weg schicken. Aber es ist jetzt eine schöne Gelegenheit, über oben noch ein bisschen zusammenzusitzen. Und du bist herzlich eingeladen zum Kaffee und zum Gebäck. Danke für die vorgesorgt haben.